Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Eine Folge, auf die ich mich schon, man muss fast sagen, seit Monaten freue. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und dass er sich die Zeit nimmt. Den Namen, den ich euch gleich verraten werde, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Habt schon damit Berührung gehabt. Ich habe dazu zwei ganz aktuelle Stories, denn unter der Woche jetzt war ich auf dem Turnier mal wieder hier oben bei uns im Norden. Und dort hat mir der René, liebe Grüße an der Stelle, erzählt, dass er aus einer Tiefphase rauskam, indem er angefangen hat, unter anderem seinen Podcast zu hören und dort sehr, sehr viele starke mentale Tipps für sich verarbeiten konnte und jetzt auch wieder Turniersiege und Co. hat und ja wirklich riesen Darts teilweise gespielt hat. Und zweites Beispiel, der hat mir dann auch gleich noch erzählt, ein anderer sehr, sehr starker Spieler hier aus dem Norden, den ich auch kenne, der stark mit Latitis zu tun hatte, hat seine Latitis in den Griff bekommen durch ihn. Heute bei mir, und ich freue mich sehr, über all solche Geschichten zu sprechen, Johannes Lipsius. Grüß dich.
Hi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Das sind ja schon große Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, ich kann da auch in dem Podcast dann direkt anknüpfen. Vielen Dank, ich freue mich.
Ja, danke, dass du da bist. Da bin ich mir sicher, dass du anknüpfen kannst. Ich habe jetzt schon echt sehr, sehr viel Positives von deiner Arbeit gehört und selber auch immer bei Social Media und Co. so ein bisschen verfolgt. Mhm. Du machst ja da echt viel, du bist sehr aktiv. Wie gesagt, auch selber mit einem Podcast jetzt am Start, ja. Machst da auch viel Mentales und Co. Werde ich natürlich auch alles unten mal reinpacken in die Shownotes, dass ihr dann da nach der Folge auch mal rüber switchen könnt und auch da reinhören.
Gerne, gerne.
Vielleicht mal so ganz zum Anfang, bevor wir so in die ganzen einzelnen Themen reingehen. Ich habe auch viele Fragen von euch als Zuhörern mit dabei. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du einerseits jetzt dieses Mentalcoaching machst und andererseits auch dich so auf diesen Bereich Dart unter anderem spezialisiert hast?
Das war ein bisschen, man kann fast sagen, wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist. Also das war nicht der ursprüngliche Plan. Ich habe ja Sportwissenschaften studiert und schon immer Tennis gespielt, seit ich 6 Jahre alt bin und da auch relativ gut, sage ich mal. Und habe während dem Sportstudium dann meine Trainerausbildung im Bereich Tennis fortgeführt und habe dann nach dem Studium erstmal eine eigene Tennisschule aufgebaut, geführt, 10 Jahre lang geführt, eine eigene Tennisschule in Schweinfurt und hatte da dann auch immer wieder dieses Phänomen, was ich von mir als Spieler auch kannte. Im Training war ich gut und dann in den Mannschaftsspielen oder Turnieren, ja, teilweise Totalausfall, manchmal aber auch einfach die Knackpunkte nicht gemacht und im Training war das aber einfach nicht so und mich einfach dann dadurch auch immer schlechter gefühlt. Und dann kam irgendwann auch ein Spieler auf mich zu aus meiner Tennisschule, der gesagt hat, ey Johannes, eigentlich bräuchten wir eher Mentaltraining als das ganze Tennistraining, weil irgendwie kriegen wir einfach nur am Ende die Tür immer nicht und den Sack nicht zu. Und da habe ich dann angefangen, ja, warum eigentlich nicht? Das wäre ja eigentlich ein geiler Ansatz, wenn ich irgendwie so ganzheitlich zusätzlich zu meinem Know-how aus dem sportwissenschaftlichen Bereich, aus dem Tennisbereich jetzt auch noch die mentale Schiene mit dazu bringen kann. Dann habe ich gegoogelt und geguckt und habe eine Ausbildung gemacht. Mir ist dann immer wichtig, dass ich was Praktisches mache, dass ich das von jemandem lerne, der das kann und mir nicht nur irgendwas aneigne durch Lesen oder so. Und dann baue ich mir das selber auf und weiß aber nicht so genau, ist es jetzt richtig oder nicht. Und dann war ich bei Thomas Baschap, hieß der ist seit 30 Jahren bereits als Mentaltrainer unterwegs und habe bei dem gelernt. Und da habe ich dann selber für mich gemerkt, wow, das ist so groß, das ist eigentlich nicht nur was für meine Tennisschule und eigentlich nicht nur was für Tennisspieler. Habe dann die Möglichkeit bekommen, aus Schweinfurt rauszugehen nach Wiesbaden, nach Hessen. Dort bei einer großen Akademie angefangen und sollte den mentalen Bereich leiten. Am Ende hat sich herausgestellt, die haben mich gar nicht als Mentaltrainer eingestellt, sondern einfach als weiteren Tennistrainer. Und das war erstmal ein ziemlich frustrierender Moment für mich und hat dann aber dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, dann kündige ich hier und mache das selbstständig. Mache mich selbstständig als Mentaltrainer. Und da war, muss ich sagen, natürlich Hessen ein perfekter Standort. Da wäre ich wahrscheinlich nie hingekommen, wenn ich nicht diese Mentalcoaching-Ausbildung gemacht habe. Jetzt habe ich mich da selbstständig gemacht und dann war einer meiner ersten Kunden Fabian Schmutzler. Und der kommt ja aus Frankfurt. Und so kam dann ein Stein nach dem anderen ins Rollen. Also es war dann wirklich wie so eine Welle, dass ich dann, ich habe während Corona selber angefangen, da zu spielen. Weil mit Tennis war in der Zeit nicht so viel und da hatte ich schon zumindest ein bisschen Berührungspunkte und habe gemerkt, selber gemerkt bei mir beim Spielen, okay, das ist ja super mental anspruchsvoll. Eigentlich noch mehr als Tennis, weil im Tennis habe ich noch mehr Möglichkeiten, das irgendwie auszugleichen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. So bin ich, da ich selber für mich Dart gespielt habe und dann gleich Fabian kennengelernt habe, so ein bisschen in die Dart-Szene reingerutscht und dann kam das wirklich viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und habe dann vor, boah, wann war das? Müsste 2024 gewesen sein. Vor der WM angefangen, mal ein Reel über Dart, konkreten Tipp für Dartspieler zu posten. Und das ging ab. Das ging dann viel mehr ab als alle anderen Videos. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt immer einmal pro Woche einen mentalen Tipp für Dartspieler. Und so ist es dann jetzt einfach gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, das ist so interessant für die Dartspieler. Ich richte mein Social Media auf Darts einfach aus, weil da ein wahnsinniges Interesse auch an dem Thema ist. Und ja, so stehen wir jetzt hier, wo wir stehen, mit eigenem Podcast mittlerweile, den ich eben auch dann ins Leben gerufen habe. Werden wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen. Und ja, so bin ich eigentlich so ein bisschen reingerutscht in die Szene, dank des Feedbacks von euch außen tatsächlich.
Der Tennissport, ich selber habe damit auch nur Berührung, so sage ich mal, wenn ich mal mit Kumpels irgendwie spielen gehe oder in der
Ja.
Schulzeit öfter mal so AGs in so eine Richtung gemacht, habe auch immer sehr viel Spaß dabei, habt aber jetzt nie auf Wettkampfebene. Ist das ein Sport, wo du sehr viele Parallelen auch zum Dart ziehen kannst, weil Einzelsport ist und Co. oder ist es doch sehr unterschiedlich im Coaching dann?
Nee, gar nicht. Ich bin erstens ein Freund davon, wenn ich gerade jetzt zum Beispiel Dartspieler coache, Vergleiche in andere Sportarten zu ziehen. Und Tennis ist da sehr ähnlich, zumindest vom Aufbau her, weil wir genauso erstens Einzelsportart und zweitens, wir sind ja auch so intervallmäßig aufgebaut. Der Dartspieler, der wirft seine drei Darts und dann hat er im Schnitt 15 bis 20 Sekunden Pause, je nachdem, wie schnell der Gegner wirft, ob man sich selber Zeit lässt oder nicht. Und der Tennisspieler hat festgeregelt genau 25 Sekunden Zeit zwischen den Punkten, die er maximal haben kann. Das heißt, er hat auch, er spielt einen Punkt, hat Pause, spielt einen Punkt, hat Pause. Und durch dieses Intervallmäßige entsteht ja eben genau das mental Anspruchsvolle, wie nutze ich die Pause? Nutze ich die Pause für mich, dann ist das gut. Oder nutze ich die Pause im Endeffekt aus Versehen, sage ich mal, gegen mich und lass all die negativen Gedanken zu und ziehe mich dadurch quasi runter, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe, die Eins getroffen habe, wieder nicht gecheckt habe und so weiter. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, wie man diese Pause nutzt, weil da geht der Kopf an und da ist Tennis und Darts eben sehr ähnlich aufgebaut.
Dann können wir auch gerne direkt vielleicht da einsteigen, auch in die Fragen, die ich mitgebracht habe.
Ja.
Denn du sagst jetzt schon diesen Punkt Pause und bei dir klingt das immer so selbstverständlich, aber in der, ich sag mal, breiten Masse der Amateurspieler ist es ja schon noch so, dass eigentlich, würde ich sagen, fast 95% der Konzentration immer auf den Wurf liegen und wie kann ich da was verbessern und alles, was drumherum passiert, noch nicht so auf dem Schirm ist bei vielen. Ich habe aber genau diese Frage auch mitgebracht, weil viele mich gefragt haben, wie sieht's aus mit dem Thema Rituale, irgendwelche kleinen Feinheiten, die man sich selber zurechtlegen kann, um quasi diesen Rhythmus beizubehalten und nicht rausgerissen zu werden und um vielleicht auch nicht so oft auf den Gegner zu reagieren? Hast du da irgendwie irgendwelche kleinen Kniffe, irgendwelche Sachen, die du mitgeben kannst, die jeder vielleicht auch selber dann austesten kann?
Ja, also das ist eben ein wesentlicher Bestandteil zum Beispiel meines Coachings. Wie sind diese Abläufe innerhalb eines Spiels strukturiert? Da geht es gar nicht so drum. Das klingt am Anfang immer so, als würde man jetzt wie so ein Roboter da durchlaufen. Aber es ist einfach wichtig, was machst du in der Zeit? Ne? Angenommen, du hast es 26 geworfen. Wie nutzt du jetzt diese 15 bis 20 Sekunden? Zerstörst du dich jetzt selbst, weil du Kopf schüttelst, die Schultern hängen lässt, negatives Selbstgespräch hast und ziehst das so lange, bis deine nächste Aufnahme losgeht? Dann kannst du dir selber beantworten, ob die nächste Aufnahme gut oder schlecht wird. Oder nutze ich die Pause, um diesen Fehler, diese schlechte Aufnahme zu verarbeiten und mir dann aber den Fokus wieder zu setzen Okay, neue Aufnahme, neue drei Pfeile. Theoretisch ist jetzt das Maximum möglich. Und ein Schlüssel liegt zum Beispiel bei mir darin, du darfst dich aufregen, du darfst auf deine Aufnahme reagieren. Übrigens auch auf die positive Aufnahme, sollte ich schauen, dass es nicht zu lange dauert. Aber nur bis zum Board. Das heißt, du darfst den Weg übers Oki bis zum Board, bis du deine Pfeile rausgezogen hast, nutzen, um dich zu ärgern, aufzuregen, oder auch zu freuen. Aber sobald du die Darts rausgezogen hast, musst du ruhig sein. Muss deine Körpersprache neutral sein, Schultern gerade, Kopf geradeaus oder nach unten gerichtet, wenn du nicht sehen willst, was der Gegner macht. Das ist sehr individuell. Aber als Gradmesser und gerade als Tipp hier für alle Dartspielerinnen und Dartspieler, regt euch nur auf dem Weg zum Board und sobald ihr die Darts rauszieht, Mund halten. Warum? Weil wenn ich mich umdrehe, sieht der Gegner mich von vorne. Das heißt, wenn ich nur über die Mimik zum Beispiel reagiere, Gesicht verziehe, sonst irgendwas, das kriegt der Gegner gar nicht so mit, wenn ich mit dem Rücken zu ihm stehe. Wenn ich mich aber umdrehe, dann sieht er mich von vorne und dann kann der da auch Motivation draus schöpfen, wenn ich mich da selber fertig mache. Und gleichzeitig kann ich dann natürlich die restliche Zeit eben dafür nutzen, was ist als nächstes wichtig.
Das ist ja auch viel ein Thema der Emotionskontrolle dann
Ja.
letztendlich. Ihr kennt das auch bei mir selber und hattet doch schon öfter mit Gästen hier im Podcast, dass das Thema Wut ja eine große Rolle spielt, die
Absolut.
dann sozusagen aufkommt und die man irgendwie dann auch oft nicht losgelassen bekommt, sag ich mal. Also die sich nicht irgendwie kanalisiert in irgendwelche
Ja.
anderen Formen. Hast du da dann einen Aspekt? Weil das prinzipiell sozusagen klingt das jetzt ja erstmal einfach, die Pfeile sozusagen rauszuziehen und dann die Aufnahme abzuhaken. Aber viele tragen ja dann noch diese, die für dieser Wut mit sich rum. Hast du da was, wie man diesen Aspekt irgendwie los wird?
Also das Erste ist zu verstehen, Mentaltraining oder die Tipps, die Techniken, die sind einfach. Na, die sind einfach vom Prinzip her, damit sie auch angewendet werden können. Wichtig ist, es ist nicht der eine große Zaubertrick, sondern es ist eher die Disziplin in der Umsetzung daran, das immer und immer wieder umzusetzen. Zwei Sachen zu diesem Thema Emotionen und gerade Wut. Da unterscheiden sich zum Beispiel natürlich Tennis und Darts. Beim Tennis kann ich meine Wut anders kanalisieren. Ich kann erstens darf ich laut schreien. Das stört kaum einen, ja, weil der Platz ist viel größer. Bis zum Nebenplatz ist genug Platz, dass das der hört, aber jetzt nicht als negativ wahrnimmt. Das kann ich im Darts in der Halle, kann ich nicht einfach rumschreien, weil ich jetzt irgendwie eine schlechte Aufnahme gemacht habe. Und ich kann theoretisch beim Tennis meine Wut dann in die nächsten Schläge, in die Beinarbeit, in diese körperliche Arbeit reinlegen. Das kann ich im Darts ja nicht. Ich kann natürlich den nächsten Dart fester schmeißen, weil ich sauer bin. Aber das wird selten zu mehr Präzision führen. Na, deswegen ist diese Emotionskontrolle wichtig. Und da knüpft auch die 5-Sekunden-Regel erstmal an, weil wichtig ist, wann. Viele Spieler versuchen erstmal gar nicht zu reagieren, alles ruhig zu lassen, cool zu bleiben. Das Problem ist, wenn ich aber nie auf eine Aufnahme reagiere, dann staut sich das auf und dann platzen die halt irgendwann. Und dann, sage ich mal, hast du so einen Mental Meltdown. Ja, dann kannst du diese 5-Sekunden-Regel nicht mehr einhalten und so weiter. Das heißt, diese 5-Sekunden-Regel, also dieses 5 Sekunden bis zum Board nutzen für Emotionen, ist zum Beispiel schon mal ein Schlüssel, um mit diesen Emotionen besser klarzukommen. Weil du musst dir vorstellen, du machst immer wieder ein Ventil auf, lässt ein bisschen Druck ab, aber lässt auch ein bisschen Druck im Sinne von Anspannung noch drin. Weil ohne Anspannung geht es auch nicht. Und das so eher Stück für Stück immer mal wieder das Ventil öffnen und nicht einmal völlig zu eskalieren, das ist oft ein Schlüssel. Der andere Schlüssel ist natürlich dann das Ritual, wie ich wieder ans Board gehe. Das heißt, manchmal schaffe ich es nicht, sollte ich einhalten natürlich, du sagst selber, klingt einfach. Die Umsetzung ist dann natürlich ein bisschen schwerer, wenn die Darts rausgezogen sind, nicht mehr negativ zu denken. Das kann ich auch häufig nicht beeinflussen. Vielleicht sind noch negative Gedanken da. Wichtig ist dann, nicht nach diesen negativen Gedanken zu handeln. Bedeutet, wenn ich wieder dran bin, wenn der Gegner wegläuft, zum Board läuft und ich meine paar Schritte zum Oki mache, da erstmal einmal tief durchatmen. Einen tiefen Atemzug, Nase ein, Mund aus und dann erst nach vorne gehen. diese Ein- und Ausatmung durch Nase und Mund macht die Atmung einmal bewusster. Dadurch, dass ich sie lang und tief mache, senkt sich der Puls. Und so kann ich dann Emotionen, die sich aufgestaut haben, in dem Moment nochmal verarbeiten. Und gleichzeitig habe ich ein Ritual, was meinen Kopf wiedererkennt. Und das führt dann häufig dazu, dass es einfach eine gewisse Form von Sicherheit wieder entsteht. Und ich nicht in dieser Unsicherheit, in dieser Ungewissheit, aus der ja die Wut entsteht, mich quasi aufhalte.
Ich glaube auch, dass diese ganzen Aspekte, kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal selber sagen, wie du das einschätzt, aber so aus meiner Erfahrung ja auch immer so wahrgenommen werden von vielen, als wenn man dann den, sag ich mal, den entscheidenden Tipp irgendwo liest oder bekommt und das
Ja.
dann dadurch, dass es ja was Mentales ist, ja auch sofort funktionieren muss. Und
Ja.
meine Erfahrung ist so, dass es quasi genauso viel Training wie bei dem physischen auch im Mentalen braucht, bis dann die Erkenntnis sozusagen auch automatisiert in die Praxis umgesetzt werden kann irgendwann. Das kenne ich auch aus allen anderen Bereichen der, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung. Da hat man immer viele schöne Erkenntnisse, wenn man so tolle Bücher liest, was erstmal auch super ist. Aber das dann auch in den Alltag zu integrieren und sozusagen darauf zu achten und bewusst zu werden an diesen Stellen, ist eigentlich auch wie ein eigener Muskel, der zu trainieren ist. Würdest du deshalb sagen, diese Sachen, über die wir jetzt hier sprechen und auch in den folgenden Fragen sprechen, sind immer so zu verstehen, dass man die auch genauso regelmäßig trainieren muss, wie, sag ich mal, werfen und Co.
Ja, absolut. Deswegen plädiere ich ja auch dafür, ne? Also der Tennisspieler, der geht auf den Platz, hat einen Trainer dabei und trainiert die Technik. Und ich habe mit 6 Jahren angefangen, Tennis zu spielen und hat bis ich 20, 21 war, mindestens einmal die Woche Tennistraining gehabt mit Trainer. Und teilweise sogar häufiger. Das heißt, im Tennissport ist es vollkommen normal, dass da ein Trainer ist, der immer und immer und immer wieder mit dir Technik, taktische Abläufe und so weiter trainiert, damit sich Automatismen einschleifen. Und genau so ist das im Darts ja auch. Einerseits brauche ich die normale Arbeit am Board, aber beim Tennis vermittelt mir der Trainer ja auch, wohin soll ich wann den Ball spielen? Also nicht nur, wie spiele ich den im Darts, wie werfe ich den Dart, sondern auch, wie verhalte ich mich? Wie verhalte ich mich optimal? Und dazu, wie du sagst, du musst die Dinge dir erstmal bewusst machen. Wann fühle ich mich überhaupt wie? Manchmal bin ich vorm Doppel total entspannt, aber im Decider vorm Doppel bin ich vielleicht total angespannt. In der Gruppenphase ist noch alles gut. In der K.O.-Phase bin ich auf einmal viel nervöser. Das muss ich ja erstmal wissen. Und dann, wie du sagst, das muss trainiert werden. Ja, nur weil ich jetzt, wenn ich jetzt einmal diese Atemtechnik anspreche und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, jawohl, das mache ich jetzt. Und dann sitzt der Dart trotzdem nicht sofort da und ich habe nicht gleich die 100 zum Beispiel geworfen, sondern 41. Und dann schmeiße ich es wieder über Bord. So funktioniert es halt leider nicht. Sondern das kann direkten Erfolg haben, das kann direkt funktionieren, aber wie mit allem, es kann natürlich trotzdem auch mal nicht funktionieren. Ich arbeite ja im Endeffekt mit Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, in welchem Zustand ist es am wahrscheinlichsten, dass ich erfolgreich bin, dass ich entspannt bin, dass ich locker werfen kann, dass ich mein Potenzial ausschöpfen kann? Und dazu muss ich mich kennenlernen, dazu muss ich die Automatismen trainieren, damit ich dann, wenn der Stress und der Druck da ist, auch dran denke, und mich mit vollem Vertrauen auf dieses Ritual verlassen kann. Wie in allem, aber gerade im Mentalen ist es so, wenn ich dran glaube, dass mir das hilft, dann wird mir das auch helfen. Wenn ich nicht dran glaube, dann wird es mir nicht helfen. Deswegen gibt es viele, die sagen, ey, Mentaltraining ist doch einfach nur Quatsch, ist doch bla bla. Du findest natürlich immer auch die Seite, das zu sabotieren. Aber wenn du der festen Überzeugung bist, das hilft mir, das tut mir gut, dann wird dir das auch am Dartboard den entsprechenden Erfolg bringen. Aber es muss trainiert werden, wie du sagst.
Ja, ich glaube auch, ich habe es schon öfter mal hier im Podcast in vergangenen Folgen angesprochen, dass aus meiner Sicht der Dartsport super geeignet ist, um auch in allen anderen Bereichen des sozusagen persönlichen Lebens Fortschritte zu machen, wenn man sozusagen diese mentalen Herausforderungen annimmt. Und gerade da ist ja auch das, was jetzt, sag mal, du zum Beispiel machst, also mentale Training, sich wirklich auseinanderzusetzen mit sich selbst und der eigenen Emotionskontrolle und Co. Ist ja was, was man extrem übertragen kann, dann auch die Fortschritte, die man da macht, ins weitere Leben, sozusagen in den Alltag, wo auch
Ja.
immer. Von daher halte ich es alleine deshalb für eine sehr, sehr gute Sache, mal ganz abseits jetzt von den Erfolgen, die man irgendwo jetzt anstrebt.
Ja. Ja, und du musst dir ja auch überlegen, wo alles entsteht, ne? Also alles entsteht ja irgendwie im Kopf. Na, dass ich den Arm überhaupt bewege, um Richtung Triple 20 zu werfen, der Gedanke entsteht ja im Kopf. Ich möchte jetzt Richtung Triple 20 werfen und dann steuert dein Gehirn über die Nerven, die Sehnen und Bänder und alles deinen Körper an, dass dein Körper das ausführt. Damit ich auf gewisse Situationen nicht als Druck empfinde, auf Fehler nicht negativ reagiere, sondern positiv reagiere, entsteht ja auch im Kopf. Das sehen wir ja an. In unserem kompletten Alltag, wie du sagst, manche lassen sich von Aussagen, von Fehlern, von Rückschlägen total runterziehen und ein anderer sagt, okay, dann mache ich halt es jetzt auf eine andere Art und Weise. Na, und das ist einfach nur meine eigene Betrachtungsweise und die kann ich aber natürlich trainieren. Und der Ansatz, der beginnt natürlich oben im Kopf. Also deswegen für mich ist es eigentlich, ich verstehe gar nicht, wie man es nicht trainieren kann, weil es eigentlich offensichtlich ist, weil es im Gehirn ja anfängt. Ja.
Ja, es sollte, würde ich persönlich auch sagen, und sage ich schon seit Jahren, eigentlich generell gesellschaftlich viel mehr Bestandteil haben, auch in den Schulen und Co. Dieses
Ja.
ganze Thema auf alle Lebensbereiche bezogen.
Oh,
Aber ist
Schulen,
nochmal.
total wichtig. Wie nervös gehen Schüler in Schulaufgaben, in Tests rein, ne? Und die können das eigentlich, aber einfach nur, weil sie mit der Situation gerade nicht klarkommen, nicht zurechtkommen, können die ihr Wissen nicht abrufen. Wenn die einfach Mechanismen kennen würden, tief durchatmen, sich auf das konzentrieren, was sie gelernt haben, wie sie sich vorbereitet haben, was sie jetzt als nächstes wichtig ist, ey, das wäre so ein Game Changer für alle Bereiche.
Definitiv, deshalb auf jeden Fall sinnvoll. Ich würde noch mal einmal kurz zurückgehen zu dem quasi Zwischenraum zwischen den Wurfrhythmen.
Ja.
Wir sind jetzt ja quasi gedanklich sozusagen, wenn wir das so durchgehen, bei dem Thema, wir gehen bis zum Board, ziehen dann die Pfeile raus und lassen damit auch die Emotionen sozusagen dann raus.
Vorne quasi, ja.
Genau, und haben dann sozusagen die neue Konzentrationsphase. Dann hast du angesprochen, das sozusagen tiefe Durchatmen nochmal, um den Fokus zu fassen. Ich weiß, dass viele immer sagen, und ich kenne das auch selber in sozusagen Tagen, wo ich vielleicht nicht so komplett fit in der Birne bin oder so und dann sozusagen schon viel anderes belastet oder irgendwas, was einen bewegt, passiert ist, dass dieser Moment sozusagen vom Pfeile rausziehen bis zu dem Augenblick, wo du dann diese nochmal durchatmest, dass
Ja.
da so viele Gedanken kommen, so wirklich
Ja.
banale Zeugs ja auch teilweise, da fragt man sich, so nach dem Motto, habe ich zu Hause den Herd angelassen. Also so
Ja.
Zeugs, was so völlig weg ist vom Fokus. Hast du
Ja.
da auch irgendwie einen Aspekt, auch irgendwelche Atemsachen oder wie würdest du dagegen steuern, dass man sozusagen sich nicht rausbringen lässt?
Da sieht man aber auch, wie viel Einfluss der Kopf hat. Ne? Du hast vollkommen richtig angesprochen. War mein Tag gut? Oder war der schon stressig und vielleicht von negativen Dingen belastet? Das sorgt schon allein dafür, wie ich mein Dartspiel wahrnehme, obwohl die zwei Dinge ja gar nichts miteinander zu tun haben. Na, das heißt, wenn einfach mein Tag super stressig war und vielleicht schon ein negatives Erlebnis hatte, dann wird mich eine 26 mehr triggern, wie wenn ich gerade einfach das genieße, da zu sein. Und wichtig ist dann, dass ich wirklich mich die ganze Zeit beschäftige und der einfache Tipp ist einfach, zähl deine Schritte. Du gehst also nach vorne, du lässt deine Emotionen raus, ziehst die Darts raus und jetzt zählst du deine Schritte, bis du hinten stehst. Gedanklich im Kopf 1, 2, 3, 4, 5. Guckst die ganze Zeit dabei am besten auf die Darts, spielst vielleicht rum, sortierst die irgendwie ein bisschen in deiner Hand. Pikachu hat ja zum Beispiel drei unterschiedliche Flightfarben. Das heißt, die Darts müssen immer in der gleichen Reihenfolge liegen, weil da war klar, da wird erst die Farbe geworfen, dann die, dann die. Das war auch klar. Und dann komme ich an meiner Endposition an, dann ist meistens der Gegner schon weg, dann atme ich durch und gehe nach vorne. Und so bin ich die ganze Zeit beschäftigt. Ihr könnt euch mal, wenn euch das interessiert, Rafael Nadal anschauen. Wer es nicht im Kopf hat, Rafael Nadal hat vor jedem Aufschlag, immer einmal seine Unterhose aus dem Hintern gezogen. Dann linke Schulter, rechte Schulter berührt, dann die Nase berührt, das linke Ohr, die Nase berührt, das rechte Ohr. Und währenddessen hat er mit der anderen Hand den Ball mit seinem Schläger getopst. Über wie viel kann der in der Zeit noch nachdenken? Weil das ist eine hochkoordinative Übung auch. Ich kann den Ball gar nicht topsen, obwohl ich 30 Jahre Tennis spiele und gleichzeitig diese ganzen Dinge machen, die ich gerade besprochen habe. Und das heißt, der beschäftigt sich einfach in der Zeit mit etwas, was er selbst beeinflussen kann, um so dem Kopf gar keinen Platz zu geben, diese negativen Gedanken, die natürlich nach vorne powern an so einem gestressten Tag, dem gar keinen Raum, gar keinen Platz zu geben. Das heißt, beschäftigen ist ganz, ganz wichtig in der Phase.
Dann quasi dieser Freiraum, von dem man immer spricht, sozusagen zwischen den Würfen, dass der ja nicht mehr existiert, weil quasi alles koordiniert wird. Das ist auf jeden Fall einer der Aspekte, um auf René, den ich am Anfang erwähnt habe, zu sprechen zu kommen, den er mir erzählt hat, dass er immer, ich glaube, er hat gesagt, 7 Schritte macht er immer jetzt jedes Mal direkt vom Board, bis er wieder steht, sozusagen. Und das hat er, glaube ich, auch bei dir im Podcast gehört. Und
Das
das
habe
hat
ich, glaube
ihm
ich, im Podcast
extrem
mal gesagt, ja.
geholfen. Hm?
Das
So,
ist einfach,
da.
das ist anstrengend, ne? Das ist ganz klar. Also, das ist jetzt, würde ich sagen, kein Mittel, was du immer machst, in jedem Spiel, weil das anstrengend ist. Du hast es vorhin selber gesagt, das Gehirn ist wie ein Muskel dann, ne, der trainiert werden muss. Aber es gibt ja Spiele, die laufen einfach gut, die laufen wie ein Selbstläufer, da brauchst du auch keine mentale Technik. Aber gerade in diesen Spielen, wo du merkst, ey, heute bin ich gestresster, heute empfinde ich mehr Druck, da brauchst du sowas. Da brauchst du einfach einen Plan, um dich zu beschäftigen, damit diese Pause nicht gegen dich arbeitet.
Ein Thema, was daran auch eventuell, sag ich mal, angrenzt ein bisschen, was ganz oft an mich herangetragen wird, ist der Umgang mit Tiefphasen. Wir kennen das ja im Dartsport extrem. Also ich persönlich kenne keinen Spieler, egal welches Niveau er spielt, der nicht schon mal eine Phase hatte, wo auf immer 10, 15 im Average weniger kam. Und der Weg daraus ist natürlich was, was sehr viele beschäftigt. Wie würdest du damit umgehen, wenn jetzt, also du wirst ja den Fall auch andauernd erleben, dass Leute zu dir
Ja,
kommen, genau
ständig.
in dieser Tiefphase. Was gibst du da quasi mit, jetzt mal im Groben sozusagen, wie man da wieder rauskommt?
Das Erste ist erstmal, wie du sagst, es ist einfach vollkommen normal. Du kannst bis in den Profisport hochschauen, schau Dimitri Vandenberg an. Ja, also, selbst ein Profi ist nicht davor geschützt, dass er nicht mal in so eine richtige Down-Phase kommt, wo auf einmal das, was jahrelang funktioniert hat, einfach nicht mehr funktioniert. Wir wissen nicht genau, was manchmal dahinter steckt. Das können Dinge sein, die haben gar nichts mit dem Dart zu tun. Also erstmal sich klar machen, okay, in jede Sportart gehören Tiefphasen dazu. Und wenn ich jetzt daraus dann vielleicht für mich ziehe, okay, meine Frage ist immer oder an meine Kunden, was will dir die Phase sagen? Wie kannst du, das heißt, erstmal das normalisieren und dann, was kann ich aus dieser Phase lernen? Vielleicht kann ich mehr Kampfgeist daraus lernen. Vielleicht kann ich irgendwie, will mir das jetzt sagen, okay, ich muss mal einen Schritt zurück machen, ein bisschen weniger trainieren. Oder, und da kommen wir zum entsprechenden Tipp, wenn ich jetzt in der Down-Phase bin und Darts ist ja nun mal leider, was, leider kann man sehen, wie man will, eine Sportart, die dir ständig zahlenmäßig vor Augen führt, was du kannst oder nicht kannst. Und da ist der Average dann auch Gift, wenn ich den mitten im Spiel auch ständig sehe, jetzt spiele ich schon wieder 10 Punkte schlechter und so weiter. Das heißt, entweder ich habe die Möglichkeit, den Average schon mal auszuschalten auf einer App, oder, und da ist mein Ansatz, spiel in diesen Down-Phasen gar nicht so viel 501. Weil da bist du ja immer mit diesen Zahlen konfrontiert und kriegst immer ein sofortiges Feedback, spiele ich heute gut, spiele ich heute schlecht. Das heißt, du bist immer sofort in der Wertung. Du bist immer in der Wertung schlecht, schlecht. Selten ist dann die Wertung gut, weil dann ist die eine gute Aufnahme, ist dann auch mal, ah, ja toll, jetzt kam es mal wieder, schlecht. Das heißt, ich habe wie so einen negativen Filter schon eingestellt. Das heißt, nimm diesem Filter doch mal sein Feuer quasi. Und spiel einfach mal kein 501, sondern werf mal nur daraus, warum du angefangen hast, Dart zu spielen. Als wir angefangen haben, Dart zu spielen, haben wir nicht direkt 501 gespielt. Da waren wir neugierig, was hinter der nächsten Aufnahme steckt. Schaffe ich es diesmal, die nächsten drei in die 20 zu werfen? Bei der nächsten Aufnahme vielleicht ein Triple dabei? Das heißt, wir waren eher neugierig und hatten nicht diesen Druck, das treffen zu müssen. Und dann einfach mal die Automatismen üben, die vielleicht nicht funktioniert haben. Einfach mal 10 Minuten stumpf in Richtung Triple 20 werfen. 10 Minuten stumpf in Richtung Triple 19. 10 Minuten stumpf auf ein Doppel. Und auch da gar nicht zählen, wie oft war der drin, wie oft war der daneben, sondern einfach nur 10 Minuten da drauf werfen. Im Fußball, wenn das Kurzpassspiel schlecht war, dann kannst du Brief und Siegel geben, dass der Trainer danach mit der Mannschaft Kurzpässe übt. Und dann kloppen die da 200, 300 Kurzpässe hin und her. Und so muss der Dartspieler in dem Fall auch denken. Dann nicht draufhauen und hoffen, dass hinter der nächsten 501, hinter dem nächsten Leg endlich wieder der heilige Gral steckt, sondern zurück zu den Basics, weil diese Automatismen, die führen dazu, dass wieder Sicherheit entsteht. Ich darf mein Selbstvertrauen nie auf den Zahlen aufbauen, auf dem Ergebnis, sondern auf meinem Prozess. Da hatte ich auch, ich glaube, vorletzten Monat ein Webinar dazu, wo es darum ging, Selbstvertrauen auf feste Säulen zu stellen. Also wen das interessiert, gerne mich einfach nochmal kontaktieren. Das bedeutet, Selbstvertrauen darf nicht auf den Zahlen stehen, sondern auf dem Prozess. Und wenn es nicht läuft, dann übe diese Automatismen. Ich als Tennisspieler, die Vorhand hat geklemmt, stelle mich das nächste Mal auf den Tennisplatz und spiele 10 Minuten Vorhand-Cross. Immer nur in eine Richtung, immer nur den einen Schlag. Brauche ich im Match nie. Aber ich will wieder einen Touch, ein Gefühl für diesen Schlag bekommen. Und im Darts kriegst du durch diese hohe Schlagzahl einfach wieder ein Gefühl, ah, das ist die Lockerheit, das ist die Höhe. Und ich gehe aber nicht nach jedem Wurf sofort in die Wertung, weil ich mir das Ergebnis anschaue über eine App und so weiter. Ja, also da mal die Zahlen rausnehmen und einfach mal wieder spielen, warum wir angefangen haben mit dieser Sportart.
An der Stelle, weil du das jetzt auch gerade angesprochen hast, kann man ja auch auf jeden Fall für alle Zuhörer schon mal sagen, dass du wirklich verschiedenste Pakete auch anbietest für die Leute, die intensiver sozusagen jetzt auch individuell dann arbeiten wollen und eventuell dann auch mal ein Coaching oder andere Sachen bei dir buchen wollen. Wie gesagt, ich packe unten mal alles rein. Aber was ich so gesehen habe, ist auch, du hast auch auf jeden Fall für jeden Geldbeutel was dabei und so. Also da muss sich
Das war mir immer
keiner
wichtig, ja.
abgeschreckt fühlen.
Ja, genau. Also war mir
Genau.
immer wichtig, dass irgendwie jeder eine Möglichkeit hat, einen Einstieg zu bekommen. Na, man muss nicht immer direkt ins 1:1 gehen. Ist mit Sicherheit, sage ich mal, vielleicht die effektivste Form, weil ich natürlich direkt auf den Kunden eingehen kann. Aber es gibt einen Online-Kurs, der fertig abgefilmt ist. Den kann man selbstständig einfach durchlaufen. Den muss man auch nicht in einem durchziehen. Schauen, den kann man auch einfach in den verschiedenen Sequenzen. Jetzt schaue ich mir heute mal zwei Videos an, dann trainiere ich erstmal und dann am nächsten Tag oder 2 Tage später schaue ich mir die nächsten Videos an. Oder wie heute Abend wieder stattfinden wird, wir nehmen Donnerstag auf, ne? Immer Ende des Monats gibt es immer ein Webinar zu einem bestimmten Thema und da kann man sich auch anmelden und das ist, weil es natürlich in einer größeren Gruppe ist, einfach mit Sicherheit die günstigste Einstiegsvariante, um einfach mal zu sehen, hilft mir das.
Packe ich, wie gesagt, unten alles nochmal rein. In den Shownotes findet ihr das alles. Ein Thema, was auch ganz oft kam von außen und was, glaube ich, auch wie wahrscheinlich jeder Dartspieler selber kennt, ist das Thema die Erwartungshaltung an sich selbst. Gerade wenn man jetzt auch Turniere und Co. spielt, und ich kenne das auch von mir. Ich war jetzt auch lange in einer schlechteren Phase, bin auch immer noch nicht wieder, sag ich mal, da, wo ich schon mal topmäßig war vom Feilgefühl und allem. Und hatte dann wirklich im Training auch mal jetzt einen Monat Pause gemacht, komplett, weil ich davor wirklich so in so einem Modus im Training immer war, dass ich so schnell genervt und frustriert war. Und ja, nicht auch trotz, sag ich mal, Selbstreflexion und Co., aber mich nicht mehr rausgezogen bekommen habe. Also kam aus diesem negativen Mindset oder auch diesem negativen Erleben sozusagen dessen, was da passiert ist an Bord, nicht mehr raus. Und da hat mit Sicherheit auch meine Erwartungen dann viel eine Rolle gespielt, von der ich mich einfach nicht lösen konnte. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man damit am besten umgeht?
Der Erwartungshaltung meinst du?
Genau, wenn man auch selber merkt, ich glaube, viele merken, meine Erwartungshaltung ist eigentlich zu hoch, können sich aber trotzdem nicht davon lösen, weil sie wissen ja, sie haben das schon mal gespielt, sozusagen.
Auch da ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich vorher gesagt habe. Versucht mal eure Erwartungen mehr auf den Prozess zu stützen. Und nicht das, was vielleicht rauskommen muss. Also zum Beispiel, manchmal hat man die Erwartung, ich will im nächsten Turnier mindestens meinen 60er Average aus dem Training spielen. Oder ich will wieder mindestens in die K.O.-Phase kommen. Ich will das und das, das so ergebnisorientierte Ziele häufig, wo ich genau sehe, wenn ich das erreicht habe, dann passt das. Viel wichtiger wäre, dass ich die Erwartung an mich habe, dass ich meine Prozesse, meine Handlungen einhalte. Das heißt, handlungsorientierte Ziele. Mein Ziel ist es, meine Erwartung ist es von mir, in dem nächsten Turnier mein Ritual durchzuziehen. Meine Erwartung ist es, immer an die 5-Sekunden-Regel zu denken, mich quasi nur bis zum Board aufzuregen, zum Beispiel. Mich vor jedem Spiel aufzuwärmen oder ein bestimmtes Lied zu hören. Dass ich diesen Prozess mehr in den Vordergrund rücke und nicht das, was am Ende rauskommt. Weil das, was am Ende rauskommt, kommt nur raus, wenn ich meine Vorbereitung, meinen Prozess quasi einhalte. Nicht da einen Rhythmus für finde. Deswegen finde ich auch Ergebnis ist immer so ein schwieriges Wort. Resultat ist eigentlich das richtige Wort. Das Ergebnis resultiert aus dem, was ich vorher gemacht habe, mit welchem Mindset, mit welcher Disziplin ich die Dinge durchgezogen habe. Das heißt, meine Erwartung mal nicht auf das Ergebnis setzen, sondern auf die Einhaltung meiner Abläufe, die ich zu Hause trainiert habe, von denen ich weiß, die tun mir gut. Weil die werfen wir ganz schnell über Bord. Wir sind dann im Turnier, es läuft nicht so und dann halte ich keine 5-Sekunden-Regel mehr ein, dann atme ich nicht mehr vor der nächsten Aufnahme durch, ich vergesse meine Schritte zu zählen und bin wieder nur in meinem Kopf drin und zerstöre mich eigentlich selbst. Und dann ist kein Wunder, dass das Ergebnis nicht rauskommt.
Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Faktor. Das hast du jetzt auch wirklich perfekt erklärt. Auch für mich selber nochmal sehr einleuchtend. Denn ich glaube, was ich zum Beispiel auch selbst immer so für ein Problem hatte mit dieser Thematik Erwartung, ist, dass ich die Erwartung nicht loslassen wollte vom Ergebnis sozusagen. Also, ob man jetzt die Zahlen anguckt oder was auch immer, weil ich nichts anderes so richtig im Kopf hatte, was ich dafür ersetze. Und viele haben, das habe ich auch im Gespräch oft gemerkt, dass das vielen so geht, dass sie sich dann sagen, ja, aber wenn ich jetzt die Erwartung loslasse, dann bin ich ja quasi so unorientiert die ganze Zeit. Dann bin ich ja eigentlich nur da, um irgendwie ein bisschen geradeaus zu werfen. Aber wenn man es so macht, wie du es jetzt sagst, dass man die Erwartung ersetzt, dadurch, dass man sich auf den Prozess, den man sich selber sozusagen zurechtlegt, konzentriert, dann ist es trotzdem irgendwie zielorientiert, aber auf was man viel besser umsetzen kann, ne?
Genau, es sind quasi handlungsorientierte Ziele, so nennt man das, und nicht mehr auch ergebnisorientierte Ziele. Na, ergebnisorientierte Ziele sind gut, wenn ich mir was weiß ich, für Ende des Jahres möchte ich gern das haben. Und dann ist aber, was mich dahin bringt, sind jetzt diese handlungsorientierten Ziele. Und das ist vollkommen richtig. Jetzt total planlos in ein Turnier reingehen, das ist es auch nicht. Sondern einfach sagen, okay, was muss ich tun oder was ist mir wichtig? Was sind meine Abläufe zu Hause in meiner Komfortzone, in meinem Safe Place und die transportiere ich ins Turnier. Weil im Turnier ist natürlich mehr Lautstärke, andere oder meistens auf einmal ein physischer Gegner, den ich zu Hause nicht habe. Und jetzt die Prozesse, die kann ich aber selber kontrollieren. Das ist natürlich ein Riesenfaktor im Darts. Es ist vollkommen egal, wer neben mir steht. Ich kann meinen Prozess immer einhalten. Es ist nicht leicht. Aber grundsätzlich kann es egal sein, ob neben mir Gervin Price steht oder mein bester Kumpel. Weil ich kann mein Spiel trotzdem selber durchziehen. Ich werde gegen Gervin Price höchstwahrscheinlich deutlich weniger Möglichkeiten haben, weil der halt schneller checkt und weniger Darts fürs Leg braucht. Aber das beeinflusst grundsätzlich erstmal meinen Prozess nicht. Sondern ich kann ja trotzdem selber bestimmen, wie viel Zeit lasse ich mir, wann gehe ich ans Board, wie viel Zeit nehme ich mir für meine Aufnahme. Und das ist das, was am Ende der Game Changer am Ende ist.
Ja, und ich glaube gerade, dass dieses Wort auch in dem Zusammenhang Kontrolle eine wichtige Rolle spielt, weil ich kenne es selber auch, wenn dann so Phasen sind, sozusagen diese Tiefphasen, wo man auch dann dieses Feilgefühl ein Stück weit verliert und sich nicht mehr sicher fühlt, dann geht ja auch das Selbstbewusstsein weg und Co. Und das ist ja, was wird man erlebt als Kontrollverlust ein Stück weit, also dass man
Genau,
sozusagen
richtig.
genau dieses unangenehme Gefühl hat die ganze Zeit.
Das sieht man auch bis in den Profibereich. Ne? Das sehe ich, da habe ich in den letzten Folgen in meinem Podcast Luke Humphreys manchmal ein bisschen kritisiert, Bei dem sieht man manchmal, der gibt dann so diese Kontrolle so ein bisschen ab, wenn auf einmal die Darts nicht mehr so häufig im Triple sind, wie er es vielleicht von sich gewohnt ist oder erwartet. Seine Erwartung ist eigentlich hinter jeder Aufnahme eine 180 zu werfen, so ungefähr. Und jetzt scheitert der aber natürlich auch er immer mal wieder daran, dass der Dritte eben nicht im Triple sitzt. Oder dann am Ende er nicht mit dem Ersten gleich checkt. Und da merkt man richtig, wie diese Erwartung bei ihm manchmal zu sehr auf dem Ergebnis ist. Dann lamentiert er mehr, dann schüttelt er den Kopf, hat ganz schlechte Körpersprache. Und dann verliert er manchmal die Dinger, die er aufgrund seines spielerischen Könnens niemals verlieren müsste.
Ja, also es ist wirklich ein toller Aspekt, weil das einen zurückbringt in die Kontrolle, dass man vielleicht aktuell nicht kontrollieren kann, wie gut die Pfeile im Board landen, aber man kann den Prozess ja immer kontrollieren, ja, was
Ja,
passiert.
genau.
Und ich glaube, dass man dann auch so sich selber, also so fühlt sich jetzt so für mich an, dass man sich selber nochmal eine ganz andere Challenge setzen kann, weil das ja auch dann so sein kann, dass man, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, man spielt ein Turnier-Average von 53. Und danach das Turnier von, keine Ahnung, 49. Und für einen selber war aber dann das Turnier mit der 49 trotzdem besser, weil man da vielleicht mehr auf seine Prozesse geachtet hat und so. Man kommt so ein bisschen weg, wie du auch meintest, von diesen Zahlen für einen gewissen Zeitraum und
Ja.
vertraut dann aber auch in den Prozessen. Also die hört auch ein bisschen Vertrauen in die eigenen festgelegten Regeln sozusagen dazu.
Genau richtig, weil da arbeitet die Zeit auch für mich. Je mehr ich diese festen Abläufe festige, desto mehr wird das Gehirn auch irgendwann checken. Ah, wir machen jetzt dieses Ritual wieder, wir machen jetzt diese Abläufe, ah, wir hören dieses Lied gerade, dann geht ja gleich das nächste Ligaspiel, das nächste Turnierspiel, das nächste Spiel, in dem es zählt, quasi los. Dann über die Zeit, wenn ich das immer und immer wieder einhalte und nicht gleich wieder über Bord werfe, wenn mal das Ergebnis nicht stimmt, schleifen sich Prozesse ein, die dann mein Ergebnis fördern. Das ist ein bisschen schwierig, na, weil, wie du es gesagt hast, man muss sich eigentlich vom Ergebnis entfernen, gedanklich, um es zu bekommen. Weil am Ende wollen wir natürlich alle irgendwie gewinnen. Aber das ist eben das, was wir kontrollieren können. Und das ist das Einzige, wo du deine volle Aufmerksamkeit draufsetzen solltest. Und so entsteht dann am Ende auch der Flow, den wir alle manchmal schon erlebt haben, dass wir gar nicht mehr nachdenken müssen und es läuft einfach. Aber der kommt auch nur über Machen, Machen, Machen und nicht über Nachdenken und alles im Kopf zerdenken.
Schon ganz viele Aspekte wieder aufgemacht und vor allem auch viele Sachen, die jeder direkt ausprobieren kann. Ich habe mir auch selber hier parallel zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die ich auch selbst jetzt mal austesten werde demnächst. Ein Thema, was auf jeden Fall noch vorkommen muss, weil das auch von vielen Seiten kam,
Ja.
das Thema Hypnose. Da machst du ja auch viel in diesem Bereich. Vielleicht kannst du da mal, ich glaube, viele haben auch noch nicht so viel Berührung damit. Nur mal so grob anschneiden, in welchen Bereichen du das einsetzen würdest, dann im Bereich da sozusagen und wie das helfen kann.
Ja, du hast vorhin gesagt, dass du von jemandem gehört hast, dass er seine Dermatitis los wurde, als er mit mir zusammengearbeitet hat. Gerade zum Beispiel im Bereich Dermatitis setze ich Hypnose ein, weil bei Dermatitis hast du meistens im Unterbewusstsein irgendeine Blockade. Da steckt irgendwas drin, das sagt, ey, wirf lieber nicht, bevor du dich mit der nächsten Aufnahme enttäuscht, bevor du wieder eine schwere Niederlage kassierst. Das ist meistens ein Schutzmechanismus, der dahinter steckt. Und um den zu lösen, müssen wir einmal unseren Kopf ausschalten, in Anführungszeichen gesagt. Und in der Hypnose schaffen wir das. Das funktioniert alles über die Sprache und über die entsprechende Wortwahl. Und da gibt es eben feste Formulierungen, feste Sätze, dass du quasi, wenn du jetzt mein Kunde wärst, immer entspannter und entspannter wirst. Das ist ein bisschen wie Meditation. Du hast die Augen zu, du hörst meiner Stimme zu und meinen Worten. Du atmest dann mit mir gemeinsam, gleichst dadurch deinen Atemrhythmus meinem an, wirst quasi immer entspannter und kommst in eine Art Trance, so nennt sich das. Dann ist der Kopf mal so ein bisschen ausgestellt. Kann man sich vorstellen, wenn man vom Fernseher einschläft. Hört man den Fernseher noch so ein bisschen, aber auch nicht jedes Wort. Und dann habe ich die Möglichkeit, auf das Unterbewusstsein positiv einzuwirken. Das heißt, da können wir dann mit dem Unterbewusstsein kommunizieren. Ich beschreibe das immer so ein bisschen als Update für das Unterbewusstsein, diese bestehende Blockade lösen. Und der Spieler befreit sich dann selbst von der Blockade. Das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber man liegt quasi wie schlafend quasi zu Hause. Und ich spreche dich dann trotzdem an und sage dir zum Beispiel, nimm alles, was du, was dich im Dartspiel gerade zurückhält, was dich blockiert, und sag einmal Stopp dazu. Und dann antworten die Kunden auch in diesem schläfrigen Zustand. Und weil das Unterbewusstsein quasi spricht, das löst dann quasi diese Blockade. Und dann kann ich das wieder ersetzen durch, wie man Darts eigentlich empfindet, was man für ein Gefühl entwickeln möchte, wenn man die Dartscheibe sieht, und wie man künftig mit engen Matchsituationen umgehen möchte. Und das festigt sich dann, und am Ende hast du einen anderen Umgang, einen anderen Bewusstseinszustand nach der Hypnose in Bezug aufs Dartspielen als davor. Bei Dartitis ist es so, dass man meistens mal zwei Hypnosesitzungen braucht, weil das, was sich über Jahre teilweise aufgebaut hat, nicht immer mit einer Sitzung direkt gelöst ist. Aber die Erfolge sprechen schon für sich, dass er dann nach diesen zwei Sitzungen ziemlich frei wieder ist. Manche sind komplett frei von Dartitis, manche spüren es noch in gewissen Momenten, können sich aber dadurch, dass es in anderen Momenten freier ist, einfach auch da wieder rausarbeiten.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also den Spieler, den ich jetzt als Beispiel sozusagen angesprochen hatte, bei dem war es auch so, dass er teilweise 55 bis 60 so dann gespielt hat, nur noch, also für seine Verhältnisse nur noch. Und nachdem er dann auch so mit dir gearbeitet hat, einen Turniersieg hatte von einem sehr großen Turnier oben und hat da, glaube ich, fast 80 im Turnierschnitt gehabt. Also extreme Unterschiede auch, muss man sagen. Jetzt keine kleinen
Ja,
Anpassungen,
genau.
sondern für
Und
ihn
es,
mit Sicherheit auch extrem befreiend dann.
ja, absolut. Und es muss auch nicht immer Dartitis sein, ne? Also es kann auch einfach so sein, ne? Ich habe einfach einen negativen Umgang, oder ich schaffe nie im Turnier die erste K.O., das erste K.O.-Spiel, weil ich da einfach eine negative Bewertung zu habe. Ich mache mir da zu viel innerlich, zu viel Druck. Ich bewerte die Situation als total negativ. Und komm einfach nicht dagegen an, durch Rituale, durch gleichbleibende Prozesse. Auch da kann Hypnose helfen, dass man sich einfach in der Hypnose klar macht, diese Situation empfinde ich ab sofort anders. Ich kann diesen Zustand der K.O.-Phase in der Hypnose beschreiben, und du empfindest quasi diesen Moment jetzt gerade in der Hypnose einfach als positiv. Und dann wachst du danach auf, und wenn du das nächste Mal in diese Situation kommst, hast du einfach diese Empfindung aus der Hypnose und nicht mehr diese alte Bewertung, dass das als negativ dasteht. Und dann hast du zumindest schon mal ein deutlich besseres Gefühl in diesem Spiel. Ob du es gewinnst, kann ich nicht garantieren. Aber du hast zumindest nicht mehr diesen extremen Druck. Und ich hatte früher eine Schwimmerin betreut, die hat immer sich übergeben müssen vor dem Wettkampf, weil die so einen Druck empfunden hat, da gleich ins Wasser zu gehen. Das ist ja krank eigentlich, weil es ist ja eigentlich das, was du da machst, auch wettkampfmäßig machst, ist ja dein Hobby. Und dann machst du es dir durch deine innere Bewertung, für die du manchmal gar nichts kannst, kaputt, und übergibst dich bei etwas, was dir eigentlich Spaß machen sollte. Und auch das
Ja,
können
das
die
sind.
eben ablegen dann durch die Neubewertung dieser Situation.
Da sind wir nämlich auch dann bei diesem Thema, dass wir der eigentlich, was wir tun, lieben und daran Spaß haben und das dann irgendwann sozusagen verlieren. Denn ich höre immer ganz oft den Tipp, den sozusagen floskelmäßig, das Wichtigste ist, dass du noch Spaß hast. Das hört man so oft, aber ich glaube auch, indem ich spreche jetzt, ist klar geworden, dass da ein bisschen mehr dazu gehört, manchmal, um sich diesen Spaß dann auch wieder zurückzuholen, als einfach nur im Kopf zu denken, ach, heute habe ich einfach mal Spaß.
Ich würde eher sagen, du musst das lieben, was du tust. Weil, wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin, dann ist das auch nicht immer rosarot. Na, und Darts macht eben auch nicht immer Spaß. Natürlich macht Darts keinen Spaß, wenn ich eben die Decider verliere oder drei 26er hintereinander ins Board schmeiße. Aber ich liebe das viel zu sehr, um es mir kaputt zu machen. Ja, und das heißt, und in der Partnerschaft ist es ja auch so, ich liebe meinen Partner ja zu sehr, als dass ich ihn nach jedem Streit aussortiere, sage ich jetzt einfach mal so hart. Ne? Sondern man findet dann wieder einen Weg und weiß, auch wenn es jetzt gerade mal schwer ist, das ist mein Weg, das ist das, was ich machen will.
Sehr viel Input für euch als Zuhörer auf jeden Fall. Also du hast am Anfang gesagt, ob du die Lorbeeren quasi bestätigen kannst. Ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall gelungen, weil es sind sehr viele Aspekte, mit denen ihr auch zu Hause definitiv sowohl im Training als auch im Turnier Sachen direkt ausprobieren könnt. Darum soll es ja hier auch im Podcast immer gehen, dass man sich selbst stetig verbessern kann, indem man Dinge austestet. Und ich sage dir an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, Johannes, für all die
Sehr, sehr gerne.
Inspiration. Und ich mache es immer ganz gerne so in meinen Podcast-Folgen, dass ich am Ende ein und die gleiche Frage sozusagen stelle, nur ein bisschen abgeändert bei dir jetzt, weil du ja auch nicht aus der Hauptspielerperspektive kommst, sondern eher aus der ja,
Ja.
Coach-Szene. Du lernst ja auch selber im Coaching immer weiter dazu. Mit jedem sozusagen Klienten wird man ja auch selber noch schlauer. Wenn du dich selber jetzt treffen würdest, als du gerade angefangen hast mit dem Mental Coaching, welchen Tipp würdest du dir selber aus der heutigen Sicht mit auf den Weg geben?
Boah, ja, da habe ich schon auch selber schon häufiger drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde mir den Tipp geben, öffne deinen Horizont, guck auch mal ein bisschen nach links und rechts. Glaub nicht, dass du alles alleine schaffen musst, sondern es gibt auch andere, die entweder schon durch die gleichen Dinge durch sind, die du vielleicht gerade durchmachst, die dir helfen können. Das muss nicht immer der Mentalcoach gleich sein. Der kann es aber auch sein, ja, dass ich mir so eine Hilfe einfach zur Seite nehme. Ich glaube, wenn ich das wüsste, wenn ich das damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, wäre ich ein deutlich besserer Tennisspieler in der Jugend gewesen. Habe aber da keine oder zu wenig Hilfe angenommen. Manchmal ist es aber auch einfach der sich zu öffnen, Ratschlag von Mannschaftskollegen, von Freunden zu holen. Ey, wie würdest du damit umgehen? Und einfach so mal den Horizont erweitern, öffnen und offen für Neues sein. Offen für Neues sein, weil alles, was passieren kann, ist ja, dass ich rausfinde, okay, ist nichts für mich. Und dann habe ich aber doch wieder was dazugelernt am Ende. Na? Michael Jordan hat es mal so schön gesagt: Learning is a gift, even when pain is your teacher. Na, also manchmal tut es vielleicht weh, aber der Schmerz, der sagt mir irgendwas. Und ich muss mich einfach vielleicht manchmal auch öffnen, ein bisschen verletzlich machen. Und ich glaube, das habe ich früher nicht gemacht und das habe ich aber durch meine Ausbildung gelernt.
Ich glaube, das ist was wir alle auf jeden Fall zu Herzen nehmen können, auch in allen Lebensbereichen. Ist das mit Sicherheit eine Einstellung, die extrem weiterhilft, wenn man sozusagen die Lehren, die das Leben einem dann immer wieder anbietet, auch annimmt. Und daher vielen Dank nochmal für den Aspekt. Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank auch für eure Zeit als Zuhörer. Wir
Sehr
hören
gerne.
uns wieder nächste Woche und wie immer geht natürlich das Schlusswort auch heute an den Gast.
Und da möchte ich einfach mit einem Zitat abschließen, das genau das beschreibt, was ich euch heute versucht habe zu vermitteln. Das Zitat kommt von Henry Ford und das lautet: Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. Also entscheide, wie du die Situation bewerten möchtest.
Rising Darts.
Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.